Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Konstantin Schreiber.
Hallo und willkommen zum Start ins Wochenende.
Einen schönen guten Abend, auch von mir.
Börsenbeben, Zollschock, Kursmassaker. Die Beschreibung der Medien für das, was Donald Trump mit seinen Zollplänen losgetreten hat, verheißen wenig Gutes. Wie auf einer Schultafel hatte der US-Präsident den Ländern der Welt Prozentzahlen vorgelegt. Ganz oben auf der Liste China. 34% sollen es sein. Peking kontert nun, wenig überraschend, nach der Devise, wie du mir, so ich dir, mit zusätzlichen Zöllen in gleicher Höhe. Auch die EU plant, Mitte April Gegenzölle einzuführen. Unterdessen kennen die Kurse an den Börsen weltweit vor allem eine Richtung, nach unten. Alex Jakubowski über die wachsende Angst vor einer globalen Wirtschaftskrise.
Die Verunsicherung ist zurück auf dem Parkett. Lange Gesichter bei den Händlern in Frankfurt. Einen solchen Kurssturz haben sie schon lange nicht mehr erlebt. Rund 5 Prozentpunkte verliert der deutsche Aktienindex heute.
Die Investoren werden immer nervöser und so kommt eins zum anderen. Und es gibt heute definitiv einen ersten Abverkauf von denen, die letztendlich Gewinne mitnehmen wollen und auch wenig Vertrauen in die Zukunft haben.
Angesichts der Kursrekorde der vergangenen Monate sprechen Ökonomen von einer Kurskorrektur, machen sich aber durchaus Sorgen, sollten die Zölle ausgeweitet werden.
Wenn allerdings die breiteren Bereiche der Wirtschaft, Dienstleistungen, Daten oder sogar der Kapitalverkehr von diesen Protektionsmaßnahmen erfasst werden, dann haben wir einen Handelskrieg, der ist dann wirklich substanziell schädlich für die ganze Volkswirtschaft, Weltwirtschaft.
Auch an der Wall Street in New York sind die Kurse auf Talfahrt. Während Donald Trump den Chef der amerikanischen Notenbank auffordert, die Leitzinsen zu senken, geht der davon aus, dass die Zölle zu höherer Inflation und geringerem Wachstum führen. Der Umfang und die Dauer dieser Auswirkungen sind nach wie vor ungewiss. Während die Zölle höchstwahrscheinlich zumindest zu einem vorübergehenden Anstieg der Inflation führen werden, ist es auch möglich, dass die Auswirkungen dauerhafter sind. Trump knöpft sich in den sozialen Medien inzwischen China vor. Die Gegenzölle seien eine Panikreaktion. Auf dem Weg nach Florida erklärte er, wie er Verhandlungen mit den betroffenen Ländern führen wolle. Wenn jemand sagt, wir geben euch etwas Phänomenales, ist das gut. Die Zölle geben uns große Macht in Verhandlungen. Für uns in Deutschland stellt sich die Frage, wie teuer amerikanische Produkte künftig sein werden. Das hänge auch davon ab, wie die EU-Kommission auf den Zollkrieg reagiere.
Die Europäische Kommission hat schon in der Vergangenheit unter der ersten Trump-Regierung bewiesen, dass sie genau ein Bewusstsein dafür hat, wo es bei Verbraucherinnen und Verbrauchern schwierig werden könnte, wenn die Produkte teurer werden. Deswegen hat sie in der Vergangenheit US-Produkte mit Zöllen belegt, die nicht überlebensnotwendig sind. Bestimmte Jeans, bestimmte Motorräder.
Die Kunden in einem Berliner Supermarkt zeigen sich daher erst einmal gelassen.
Ich kann mir vorstellen, dass es hier sicherlich hier und da zu Erhöhungen kommt, aber ich denke mal, dass es nicht so wesentlich viel sein wird.
Und man kann ja an den amerikanischen Produkten vorbeikaufen. Man braucht das ja nicht. Braucht keinen Whisky, braucht keine Harley. Nicht mehr.
Viele Kleinanleger dürften nach dem Wochenende erst einmal in Richtung Asien blicken, wenn die Börsen wieder öffnen. Beobachter rechnen damit, dass die Kursverluste an den Aktienmärkten weitergehen.
Sarah Schmidt in Washington. Sarah, der Widerstand in den USA nimmt zu. Gibt das Trump zu denken?
Naja, ich kann natürlich nicht in Donald Trumps Kopf reingucken und ich weiß auch nicht, wie in seinem Beraterstab diskutiert wird. Aber nach außen hat er sich heute erst einmal unbeeindruckt gegeben. Als die Börsen heute Morgen in New York der Handel gestartet ist, da ist er in Florida zum Golfen gefahren. Und als er gestern auf dem Weg nach Florida war im Flugzeug, da ist er gefragt worden von einer Reporterin, was er denn zu den Börsenkursen sagt. Und da hat er das gemacht, was er immer macht. Er hat gesagt, naja, er habe ja einfach eine sehr schwierige Wirtschaft von seiner Vorgängerregierung, von Joe Biden, geerbt. Aber man merkt, dass Trump und seine Regierung versuchen vorzubauen. Sie betonen nämlich immer wieder in den letzten Wochen schon, dass die Zölle negative Auswirkungen auf die Amerikanerinnen und Amerikaner haben werden, aber nur kurzfristig. Das ist zumindest die Sichtweise der US-Regierung. Denn Donald Trump weiß natürlich, dass es sehr wichtig für ihn ist. Er darf Wählerinnen und Wähler nicht vergraulen. Und heute hat er einen Post abgesetzt, und zwar in Richtung Investoren. Denn da ist ja das Thema, dass viele Donald Trump den Vorwurf ausmachen, dass er Investoren vergraulen könnte, weil die einfach eine Sicherheit brauchen, um hier zu investieren. Und da hat Donald Trump geschrieben, Investoren bräuchten sich keine Sorgen machen. Jetzt wäre eine Zeit, reich zu werden in den USA und er werde seine Politik nicht ändern.
Sarah, China erhebt nun Gegenzölle. Was hat TikTok damit zu tun?
Ja, Donald Trump hat TikTok jetzt bei den Gegenzöllen mit ins Spiel gebracht als eine Art Verhandlungsmasse. Es gibt ein Gesetz, das besagt, dass der in China ansässige Investor, Besitzer von TikTok, entweder den US-Teil von TikTok verkaufen muss oder TikTok in den USA nicht mehr verfügbar ist. Das Gesetz gilt eigentlich schon. Donald Trump hatte schon einmal einen Aufschub gegeben. Und heute hat er ein weiteres Mal angekündigt, nochmal einen Aufschub zu geben, weil man in Verhandlungen für einen Deal sei. Wie genau er da jetzt mit den Zöllen vorgehen will, was die Zölle mit TikTok zu tun haben, das hat er offen gelassen. Aber er hat eben gesagt, dass die Zölle ihm ja eine große Macht geben und er so eine gute Verhandlungsposition hat mit diesen Zöllen, egal in welche Verhandlungen er geht.
Sarah Schmidt in Washington, vielen Dank für diese Einschätzung. Die Börsen jetzt auf Talfahrt, damit aber bald zumindest die USA wieder great again sind, so Trumps Plan. Was es zum Großartigsein aber auch braucht, sozusagen als Grundlage für alles Weitere, sind exzellente Forscher und herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse. Impfstoffe gegen Krebs beispielsweise kann man nicht an der nächsten Ecke kaufen, sie müssen erforscht werden. Nur eines von tausenden Beispielen. Doch die Universitäten sind für Trump schon lange Zielscheiben seines Kulturkampfes. Tom Burgers.
Die Elite-Universität Yale in New Haven, Connecticut. Eine der renommiertesten Hochschulen der Welt und die drittälteste der Vereinigten Staaten. Marcy Shore hat hier lange Zeit unterrichtet. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Historikerin kehrt Amerika den Rücken und wandert nach Kanada aus. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Faschismusforscher Timothy Snyder und Jason Stanley, dessen Großmutter einst vor den Nazis in die USA geflüchtet war. Was sie eint, ist die Angst vor Trump und dessen Feldzug gegen die Freiheit von Forschung und Lehre. Die politische Situation ist katastrophal. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen das Denken beizubringen. Und die Aufgabe eines tyrannischen Regimes ist es, die Menschen vom Denken abzuhalten. Da gibt es also einen Interessenkonflikt. Vor allem solche pro-palästinensischen Proteste wie hier an der Columbia-Universität in New York sind der Trump-Regierung ein Dorn im Auge. Sie wirft der Hochschule vor, linksradikale Positionen zu unterstützen und jüdische Studierende nicht ausreichend vor Antisemitismus zu schützen. Unverhohlen drohte Trump mit dem Entzug von Fördermitteln in Millionenhöhe mit Erfolg. Die Uni knickte ein. In Zukunft sind Gesichtsmasken auf dem Campus verboten und das Sicherheitspersonal darf Studierende festnehmen. Studierende wie den palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil, den Zivilbeamte der Einwanderungsbehörde Anfang März im Eingang seines Apartmenthauses abgeführt haben, nur einer von mehreren Fällen dieser Art. Was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass wir in eine Schreckensherrschaft im Stil der 30er Jahre abrutschen. Ich glaube, dass wir damit bereits begonnen haben. Die Menschen verschwinden einfach, andere Menschen wenden sich ab und senken ihre Köpfe, weil sie Angst haben, ebenfalls zu verschwinden. Die Lektion von 33 ist, dass man lieber früher das Weite sucht als später. Auch Museen wie das staatliche Smithsonian für afroamerikanische Geschichte sind ins Visier des US-Präsidenten geraten, wegen vermeintlich spalterischer Darstellung der amerikanischen Vergangenheit. Die Aufklärung über Unterdrückung und Rassismus, so offenbar die Sorge, könnte das heile Selbstbild des weißen Amerikas stören. Geht es nach Trump, soll solch vermeintlich unangemessene Ideologie in Zukunft keinen Platz mehr haben.
I think it's tragic for someone who is a historian.
Das ist tragisch für jemanden, der Historiker ist. Wir versuchen, die Vergangenheit zu verstehen. Und das wahrscheinlich schlimmste Verbrechen gegen die Geschichte ist, Beweise aus der Vergangenheit zu entfernen. Das US-Bildungsministerium will Trump am liebsten gleich ganz abschaffen, das wohl folgenreichste Vorhaben seines Feldzugs gegen die Wissenschaft. Viele Fördergelder für Bildung sind in den Augen des Präsidenten reine Verschwendung. Marcy Shore hält sie für unverzichtbar und ihre Streichung für einen weiteren Grund, die Vereinigten Staaten zu verlassen.
Ich konnte am Abend mit einem der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler und Demokratieforscher in den USA sprechen. Jan Werner Müller lehrt an der Princeton University in New Jersey. Guten Abend, Herr Müller.
Guten Abend, grüße Sie.
Auch die Princeton University hat es jüngst getroffen. Laut Universität hat die Regierung Forschungsgeld, vor allem für Naturwissenschaften und Medizin, eingefroren. Überlegen Sie oder Kollegen von Ihnen, das Land zu verlassen?
Princeton ist eine relativ wohlhabende Universität, aber auch wir sind nicht die Insel der Glückseligen, die sich sozusagen vor solchen Attacken auf die Wissenschaftsfreiheit ohne weiteres schützen kann. Was bei uns besonders ist, ist, dass unser Universitätspräsident Christopher Eisgruber schon vor einiger Zeit sich deutlich gegen diese Attacken auf die Wissenschaftsfreiheit positioniert hat. Viele von uns haben sich deswegen auch sehr ausdrücklich mit ihm solidarisiert und werden zumindest fürs Erste diesen Kampf auch versuchen weiterzuführen.
Beobachten Sie gezielte Propaganda gegen Universitäten in den USA? Und wenn das so ist, wie funktioniert sie, diese Propaganda?
Also man muss leider sagen, dass es eigentlich eine Art von Propaganda-Kampagnen gegen Universitäten auf Seiten der amerikanischen Rechten schon seit mindestens den 50er Jahren gibt. Einige dieser Themen, die ja dann auch nach Europa schwappen, sei es Political Correctness, sei es sogenanntes Woke, sind immer Teil davon, was übrigens nicht heißt, dass man Universitäten da nicht kritisieren darf, aber vieles ist halt wirklich orchestrierte Kampagne. Trump erntet in gewisser Weise die Früchte davon, dass da schon viel vorgearbeitet wurde. Er kann jetzt sagen, bei Umfragen zeigt sich doch, dass viele amerikanische Bürgerinnen und Bürger den Universitäten gar nicht mehr vertrauen. Das stimmt empirisch, nur diese Meinung kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Die ist also über Jahrzehnte in gewisser Weise kreiert worden. Gleichzeitig merken die Leute aber auch, Moment, wir stehen vielleicht kurz vor dem Durchbruch für bestimmte Impfungen, für Krebs beispielsweise. Es kann doch nicht sein, dass jetzt da radikal gekürzt wird und dass solche Sachen einfach jetzt verschwinden könnten. Gleichzeitig vielleicht noch als Anfügung, ist es allerdings auch so, und da haben die Republikaner hier vielleicht etwas von Figuren wie Orban gelernt, versuchen Sie immer, Naturwissenschaftler gegen Geistes- und Sozialwissenschaftler auszuspielen und zu sagen, wir geben den Naturwissenschaftlern das Geld zurück, aber dafür braucht es irgendwelche Umstrukturierungen bei anderen Fachbereichen. Und das ist natürlich auch eine ganz typische Strategie, dass man versucht, die Fakultäten selber auch zu spalten.
Und das ist dann letztlich auch nochmal die neue Dimension jetzt?
Das ist neu, weil das Ganze ist in gewisser Weise neu. Also, dass ein Präsident sozusagen sich einzelne Universitäten herauspickt wie ein Bully und sagt, ich greife euch jetzt an, mit enorm vagen Vorwürfen, die dann auch sehr schwer zu entkräften sind, unter Umgehung eigentlich aller normalen Prozeduren, gleichzeitig perfiderweise, indem er die Gesetzgebung zu Bürgerrechte, um die sich diese Regierung normalerweise überhaupt nicht schert, instrumentalisiert. Das hat es in dieser Form so noch nicht gegeben. Und das ist vielleicht auch charakteristisch für sozusagen, was wir jetzt unter der zweiten Trump-Amtszeit erleben. Man versucht gar nicht mehr, eine gewisse Fassade von Legalität aufrechtzuerhalten. Das Ganze ähnelt in gewisser Weise Trumps eigenen Geschäftsgebaren von früher. Man macht etwas, was eindeutig illegal ist. Schaut mal, wie die anderen darauf reagieren, werden sie einknicken und man kann sich ja immer noch vor Gericht sehen und vielleicht einigt man sich dann außergerichtlich. Also das hat man auch bei anderen Autokraten in spe auf diese Weise eigentlich noch nie gesehen.
Sie leben und lehren ja schon länger in den USA, haben Donald Trump auch in seiner ersten Amtszeit erlebt. Hat man Donald Trump unterschätzt?
Also, dass Trump in der zweiten Amtszeit sehr anders agiert, ist nicht so überraschend. Das haben wir bei anderen Autokraten in spe schon erlebt, sei es Orban, sei es Kaczynski. Die sind besser vorbereitet, die wissen inzwischen, welche Institutionen sie kapern müssen. Sie haben anderes Personal. Aber dieses enorm brutale Vorgehen, dass man also gar nicht mehr versucht, die Fassade der Legalität aufrechtzuerhalten, das ist neu. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass sich die USA sozusagen um ein Publikum außerhalb des Landes, um andere Akteure, sei es eine EU-Kommission, sei es Deutschland im europäischen Kontext mit Polen und Ungarn, ja im Grunde nicht kümmern muss. Also insofern ist es etwas, was wirklich wenige so erwartet haben. Es hängt jetzt sehr viel daran, was die Gerichte tun werden, tun können. Und es hängt natürlich sehr viel daran, ob man Menschen, um es sehr direkt zu sagen, auf der Straße mobilisieren kann.
Jetzt gibt es die These, Trump wolle nicht nur die Demokratie zerstören, sondern auch den Staat. Und das sei nochmal was anderes. Würden Sie dieser These folgen?
Die These ist richtig. Auch da kann er an Entwicklungen anschließen, die nicht erst gestern angefangen haben. Es gibt ja in den USA auch schon seit Jahrzehnten eine libertäre Bewegung, Steuern runter, Staat klein machen etc. Gleichzeitig ist aber jetzt auch hier wieder etwas Neues hinzugekommen. Diese Silicon Valley-Utopisten, Visionäre, wie man es nennen will, die gehen ja noch einen Schritt weiter und sagen, wir experimentieren jetzt quasi am offenen Herzen der Gesellschaft und des Staates, um Dinge wirklich total umzustrukturieren, nicht nur vielleicht zu privatisieren, sondern beispielsweise mit KI auch ganz neue Experimente zu wagen. Kein Mensch weiß im Moment, was das genau bedeuten wird, wie das ausgehen wird, aber das ist in gewisser Weise auch eine enorme Zerstörungswut, allerdings hier im Namen einer Utopie, wenn Sie so wollen. Und auch da ist die Frage, ob man das noch rechtzeitig stoppen kann, bevor enormer Schaden angerichtet werden wird.
Von weiter weg betrachtet entsteht für viele der Eindruck, dass es in den USA in allen möglichen Bereichen, nicht nur an den Unis, nur wenig Gegenwehr oder Protest gibt, zumindest kaum wahrnehmbar. Woran liegt das?
Es stimmt sicherlich, dass sehr viele Akteurinnen und Akteure Angst haben. Jeder denkt, bloß nicht den Kopf rausstrecken, wie wir jetzt gelernt haben, auch wenn Harvard nicht den Kopf herausstreckt, sozusagen die Strafe kommt trotzdem. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass viele andere, mehr direkt politische Eliten, vor allem die Demokraten, im Grunde nicht deutlich genug signalisieren, wie viel auf dem Spiel steht, auch konkret nicht genug tun. Also die könnten beispielsweise im Senat noch sehr viel mehr tun, um diese Regierung zu blockieren. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass viele Privatunternehmen, zum Teil auch Medien, muss man leider sagen, wie die Washington Post, schon sehr früh sich sehr demonstrativ unterworfen haben. All das sind Signale, dass Widerstand, der ja immer ein kollektiver Akt sein muss, einfach für viele offenbar keine Option ist oder man aus opportunistischen Gründen einfach lieber was anderes macht.
Jan Werner Müller, Demokratieforscher, Politikwissenschaftler an der Princeton University. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Gerade haben wir es gehört, verschiedene Bereiche der Gesellschaft durch Vorwürfe und Drohungen mundtot machen zu wollen, kommt in den USA vielen bekannt vor. In den 50ern stand der Senator Joseph McCarthy genau dafür. Er schürte die Angst vor einer angeblichen Unterwanderung durch die Kommunisten, brachte unschuldige Menschen hinter Gitter und vergiftete das gesellschaftliche Klima. Der Fernsehjournalist Edward R. Murrow trat on air der Hetze des McCarthy entgegen. Darüber hat Schauspieler und Produzent George Clooney bereits einen Film gemacht, jetzt ein Theaterstück am Broadway. Der Zeitpunkt könnte für viele passender kaum sein. Den Titel bilden die Abschiedsworte, die Murrow zum Ende seiner vielen Berichte zu sagen pflegte. Good night and good luck. Marion Schmickler.
Es geht um Ehrlichkeit, Fakten, Integrität, Genauigkeit und Wahrheit. Im Fernsehstudio wird's hektisch. George Clooney als Edward Murrow. In den 1950er Jahren war der Nachrichtenmoderator einer der bekanntesten Journalisten in den USA. Wir bleiben bei unserer Geschichte. In einem Klima der Angst wagt Murrow es, die Wahrheit auszusprechen und die Hetzjagd auf angebliche Kommunisten zu kritisieren. Für Journalismus zu kämpfen und dafür, die Mächtigen mit der Wahrheit zu konfrontieren, das ist wie einen Krieg zu führen. Das passiert nicht einfach so. Es braucht Leute, die diese Geschichten erzählen, so Clooney in einem Interview für das US-Magazin 60 Minutes. Legendär der Showdown zwischen Murrow und Joseph McCarthy 1954. Die Originalbilder und Töne nehmen einen mit zurück in eine Ära, in der alles Regierungskritische als unamerikanisch diffamiert wurde. Vor allem der Schluss geht vielen hier unter die Haut. Die Frage ist simpel. Nicht, was unkontrollierte Macht bewirken kann, das wissen wir. Die Frage ist, was seid ihr bereit zu tun?
Good night and good luck.
Als er gefragt hat, was seid ihr bereit zu tun, da wäre ich am liebsten aufgesprungen und hätte gerufen, ich werde weiterkämpfen. Das war so beeindruckend. Großes Theater. Es passt perfekt auch in unsere Zeiten. Was McCarthy damals darüber gesagt hat, Gesetze einfach zu missachten, das erleben wir doch auch gerade. Standing Ovations für George Clooneys Debüt am Broadway. Das Stück hat schon jetzt alle Einnahmerekorde gebrochen. Good Night and Good Luck war seit langem geplant. Damals habe wohl niemand geahnt, wie frappierend die Parallelen zwischen der McCarthy-Ära und heute sein würden, sagt David Enrich. Das Weiße Haus macht kein Geheimnis daraus, Stimmen zum Schweigen bringen zu wollen, die es für problematisch hält. Ob damit Nachrichtenagenturen aus dem Presseraum zu verbannen oder Medienunternehmen zu verklagen. Wir erleben gerade einen massiven Angriff auf Medien und Journalisten. Und so wird George Clooneys Auftritt in New York zu einem Plädoyer für die Presse und Meinungsfreiheit. Edward Murrows Auftritt damals löste übrigens ein politisches Beben aus. McCarthy musste gehen.
Mehrere tausend Inseln zählt Griechenland. Zu den schönsten von ihnen gehört Santorini. Das wissen die Insulaner und auch die Urlauber. Bis zu 3 Millionen Besucher kommen jedes Jahr. Anfang Februar aber ist das Feriengeschäft ins Wanken geraten. Zahlreiche Erdbeben haben die Insel erschüttert und rund 2/3 der Bewohner die Insel verlassen, aus Angst vor einem weiteren schweren Beben. Das ist bisher ausgeblieben und so kehren die Bewohner wieder zurück nach Santorini. Die Touristen aber, die kommen nicht so schnell wieder. Und sollen sie überhaupt? Moritz Pompel.
Wird es hier bald wieder so aussehen? Werden am Hafen regelmäßig wieder Touristen ankommen? Auf Santorini ist man verunsichert. Spätestens an Ostern startet die Saison. Die Erde bebt seltener und das auch nur noch leicht. Aber die Buchungszahlen sind eingebrochen. Weiß irgendjemand, wie es werden wird? Wir leben im Ungewissen. Der Tourismus ist wirtschaftlich gut für uns. Alles dreht sich auf Santorini um den Tourismus. Wobei für uns ist es eigentlich besser mit weniger Leuten. Im Sommer herrscht hier Panik. Vergangenes Jahr wurden in Griechenland alle bisherigen Touristenrekorde gebrochen. Allein auf Santorini legten mehr als 800 Kreuzfahrtschiffe an. Ein Mitglied des Gemeinderats warnte damals sogar die Bürger. Es sei wegen Überfüllung gefährlich da draußen. Und jetzt? Es droht ein Millionenverlust, wenn die Gäste ausbleiben. Eine Art Eintrittspreis für Kreuzfahrttouristen ist erstmal auf Eis. Gleichzeitig räumt der Bürgermeister von Santorini, Nikos Sorsos, ein, dass seine Insel generell unter dem Ansturm leidet. Es wäre besser gewesen, wenn in den letzten Jahren weniger in den Tourismus investiert worden wäre. Wir wollen jetzt zwar ausgebucht sein, aber wir wollen nicht noch mehr Betten und touristische Infrastruktur. Jetzt ist er nach Athen gereist. Eine lang geplante Veranstaltung zum Thema Übertourismus bekommt nun auch Werbecharakter. Denn Santorini trägt mit 4% zur griechischen Wirtschaftsleistung bei. Die Botschaft, die wir senden, ist klar. Auf Santorini herrscht wieder Normalität. Die Insel bleibt ein sicheres und einladendes Reiseziel. Santorini ist inzwischen völlig zersiedelt, mahnen auch Hoteliers wie Marios Bekiadis. Eigentlich herrscht Baustopp, aber Gesetzeslücken werden erfolgreich genutzt. Es hat sich dramatisch verändert, vor allem nochmal in den letzten 10 Jahren. Es hat auch nichts mehr mit der lokalen Architektur zu tun. Die Geschäftswelt ist nur auf den Tourismus ausgerichtet. Aber Santorini ist nicht nur Tourismus. Eine Alternative könnte sein, die Zeit zurückdrehen, wieder mehr auf Landwirtschaft zu setzen. Doch weil immer mehr Fläche touristisch genutzt wird, schrumpft das verfügbare Ackerland. Wird es in Zukunft noch genug Anbaufläche geben? Das ist eine Entscheidung, die nur der Staat treffen kann. Die Werbung für Santorini setzt jetzt auf das Authentische. Ein Versuch, die Gäste besser über das Jahr zu verteilen und für Neues zu begeistern, statt nur für die gängigen Klischees.
So, und Wichtiges von heute hat jetzt auch Konstantin für uns.
Trotz Gesprächen über eine Waffenruhe greift Russland die Ukraine unvermindert heftig an. Am Abend wurde die Stadt Kryvyi Rih mit einer Rakete beschossen. Die Behörden sprechen von mindestens 14 Toten und mehr als 50 Verletzten. Kryvyi Rih ist die Heimatstadt von Präsident Selenskyj und liegt rund 70 Kilometer von der Frontlinie entfernt im Südosten der Ukraine. Israel rückt weiter mit Bodentruppen im Gazastreifen vor. Armeeeinheiten hätten im Osten von Gaza Stadt mehrere Terroristen getötet, teilte das Militär mit. Ziel sei es, eine Sicherheitszone entlang der Grenze zu Israel zu schaffen. Laut palästinensischen Angaben wurden bei israelischen Angriffen heute mindestens 30 Menschen getötet. Hunderttausende Palästinenser suchen Schutz vor der neuen Offensive. Hilfsorganisationen warnen vor einer drastischen Verschlechterung der humanitären Lage. Die Berliner Forscherin Rabea Rogge ist aus dem Weltall zurück auf der Erde. Ihre Raumkapsel mit drei weiteren Crewmitgliedern landete im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien. Rogge ist die erste deutsche Frau, die ins Weltall geflogen ist. Ein Milliardär hatte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit dem Flug beauftragt. Bei der viertägigen Mission wurden wissenschaftliche Studien durchgeführt, zum Beispiel Polarlichter untersucht. Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben BVG könnte ein unbefristeter Streik bevorstehen. In einer Urabstimmung stimmten mehr als 95% der Mitglieder der Gewerkschaft Verdi für diese Möglichkeit. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und beruft sich auf Gewerkschaftskreise. Ob der unbefristete Ausstand tatsächlich kommt, ist aber noch offen. Zurzeit herrscht eine Friedenspflicht, weil noch bis Donnerstag kommender Woche eine Schlichtung läuft. Weltmeister Mats Hummels beendet im Sommer seine Karriere. Das hat der 36-jährige Fußballprofi auf der Internetplattform Instagram angekündigt. Hummels gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 den WM-Titel. Mit Bayern München und Borussia Dortmund feierte er insgesamt 5 deutsche Meisterschaften und 3 DFB-Pokalsiege.
Paragraph 5 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung besagt eigentlich, dass das Überholen verboten ist, wenn ein entsprechendes Verkehrsschild das anzeigt. Mancher Autofahrer folgt dem Grummeln, andere setzen trotzdem einfach den Blinker. Vor allem Lastwagen liefern sich beim gegenseitig Überholen auf den Autobahnen oft schier endlose Elefantenrennen, die den gesamten Verkehr blockieren können. Jacqueline Pivon war mittendrin auf der Autobahn A13 in Brandenburg bei Bestensee unterwegs mit der Verkehrspolizei.
Überholen, obwohl es nicht erlaubt ist. Es dauert nicht lang, da haben Alexander Kroll und sein Kollege Frank Walde den ersten Verkehrssünder im Blick.
Und wir haben auch einen Überholer gerade. Wir haben gerade ihn live gefilmt hier. Das war so ein 12-Tonner, ne?
Auf der Strecke zwischen Dreieck Spreewald und dem Schönefelder Kreuz ist die A13 nur zweispurig. Deshalb gibt es hier das Überholverbot.
Da kommt ganz Osteuropa über diese A13 gefahren und will dann auf dem Schönefelder Kreuz in Richtung Hannover abbiegen. Um den Verkehrsfluss einfach am Fließen zu halten, müssen die LKWs auf der rechten Spur hintereinander bleiben.
Wer dagegen verstößt, wird rausgezogen.
Gut, ich hätte gerne mal einen Führerschein, Fahrzeugschein.
Der Fahrer und seine 2 Kollegen fahren für ein Umzugsunternehmen und sind auf dem Weg von Berlin nach Cottbus.
Wissen Sie jetzt, warum die Polizei Sie angehalten hat?
Ja.
Warum?
Wegen Überholen.
Und wussten Sie, dass Sie da nicht überholen dürfen?
Ja, ich wusste, aber die vorherige LKW hat mit 70 km/h gefahren immer. Was kann ich machen?
Der vor ihm fahrende LKW war ihm zu langsam, sagt er. Bei dem Verstoß gegen das Überholverbot bleibt es nicht. Die Beamten stellen außerdem fest, dass Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden, Warndreieck und Westen fehlen und eine Blitzer-App installiert ist. Da kommt einiges zusammen.
Ich denke mal, so mit 250 Euro Bußgeld müssen Sie rechnen. Und natürlich ein Punkt.
Was sagen Sie dazu?
Gar nichts.
Ihre Fahrt dürfen die 3 trotzdem fortsetzen. Der Kunde wartet schon auf den Umzugswagen. Alexander Kroll und sein Kollege begeben sich wieder auf ihre Posten. Versteckt an der Autobahnauffahrt beobachten sie den Verkehr.
Wir sind also nicht im fließenden Verkehr unterwegs, sondern sehen uns den Verkehr mal mit gebührenden Abstand von der Autobahn an. an vorbeifahrenden Fahrzeugen oder an Lkw-Kolonnen, dann können wir schon so ein bisschen abschätzen, wird dort in Kürze einer überholen oder ist einer bei, den wir aus anderen Gründen kontrollieren sollten.
Der nächste Verstoß lässt nicht lange auf sich warten.
Vorneweg fährt ein Gefahrguttransport, der hält sich sehr gut an die Geschwindigkeit und ein anderer Kraftfahrer überholt. Der ist so gut zügig. Wenn man jetzt guckt, wie der an Abstand gewinnt, kurz nach dem Überholen, weiß man, der fährt 90 und der Gefahrguttransport 85.
Alexander Kroll weiß, viele Lkw-Fahrer arbeiten unter Zeitdruck. Das Überholverbot auf der A13 gilt über eine Strecke von 60 Kilometern. Die können lang sein, wenn die Zeit im Nacken sitzt.
It's forbidden. Komplett. At 60 Kilometers.
Der Fahrer wohnt in Polen, arbeitet für eine deutsche Spedition. Er zeigt sich einsichtig.
Es ist mein Fehler. Ich weiß, dass es mein Fehler ist. Ich muss heute noch entladen, weil ich morgen zurück nach Hause fahre.
4 Wochen lang arbeitet er in Deutschland. 2 Wochen ist er zu Hause bei der Familie. Das Bußgeld muss er selbst zahlen. 138 Euro in diesem Fall.
Ja, sagt man sich. Tut gerade weh, nicht nur dem Fahrer. Ja, aber die Verkehrssicherheit steht ganz oben.
Allein im vergangenen Jahr haben die Beamten 600 Verstöße gegen das Überholverbot gezählt. Und auf den nächsten werden Alexander Kroll und sein Kollege Frank Walde nicht lange warten müssen.
Wir warten auch nicht, sondern werfen einen Blick nach Marl, wo am Abend die Grimme-Preise verliehen wurden. Über den wichtigsten deutschen Fernsehpreis konnte sich auch unsere Kollegin Isabel Chayani vom WDR freuen für die Doku Deutschland am Limit, gemeinsam mit Mareike Wilms. Und der Preis für besondere journalistische Leistung ging an Isabel Bär und Isabel Strö von NDR und Funk für ihre Recherchen zu sexueller Gewalt für das Format Steuerung F. Wir gratulieren ganz herzlich. Und stellen jetzt noch die Frage, liebe Claudia, wie preisverdächtig denn das Wochenendwetter ist.
Oh Jesse, wir können auch Preise vergeben. Also einmal schon heute für den ersten Sommertag in diesem Jahr. Den gab es in St. Augustin mit genau 25 Grad. Preis auch für viel Sonne in den nächsten Tagen. Vor allen Dingen über der Mitte und nach Westen, Südwesten hin. Und damit eben auch leider den Preis für extreme Trockenheit. Die gilt nämlich, so wie es im Augenblick aussieht, noch bis Mitte des Monats. Bis dahin ist kein größerer Regen in Sicht, gerade in den Regionen, wo es auch im März schon sehr trocken war. Das heißt eben, wir sind unter Hochdruckeinfluss und jetzt kommt ein Tief, sieht man hier, diese Kaltfront zieht über uns hinweg. Die hat aber nicht richtig viel Kraft, weil das Hochdruckgebiet lenkt eben die Luft im Uhrzeigersinn. Dementsprechend ist die Luft trotz Kaltfront ziemlich trocken, es kommen nur ein paar Wolken an, dahinter aber deutlich kühlere Luft. Das heißt, die Temperaturen werden bei dem Level, was wir im Moment haben, nicht bleiben. Und auch der morgige Tag bringt häufig Sonnenschein, vor allen Dingen nach Westen und Südwesten hin 10 bis 12 Stunden, auch im Nordwesten 8 bis 10 Stunden, so Richtung Sachsen, Sachsen-Anhalt und bis in den Südosten Bayerns hängen ein paar dichtere Wolken, die hängen eben mit der Front zusammen. Sonntag dann meist 10 bis 12 Stunden Sonne, über der Mitte 8 bis 10 Stunden. Und auch da wieder am ehesten Richtung Sachsen und Brandenburg etwas dichtere Wolkenfelder. In der Nacht ist es meist sternenklar. Von Nordosten breiten sich erstens Schleierwolken aus. Die ziehen dann weiter nach Südwesten. Danach kommen auch noch ein paar tiefere Wolken dazu. An sich aber wird auch der morgige Tag viel Sonnenschein bringen. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf Werte von meist 10 bis 0 Grad. 10 Grad im Rhein-Main-Gebiet, 0 Grad in der Müritz oder in der Region Müritz. Und morgen Nachmittag dann Höchstwerte. Da sieht man schon das Temperaturgefälle. Die Kaltfront kommt dahinter 8 bis 16 Grad, weiter nach Südwesten noch bis zu 24 Grad. Auch in den nächsten Tagen, vor allem nach Osten und Nordosten hin, häufig mal ein paar dichtere Wolken. Sonst viel Sonne, bis zu 17 Grad gibt es im Südwesten am Sonntag, am Montag bis zu 16 Grad.
Vielen Dank, liebe Claudia. Einen schönen Abend noch. Denn wir machen Feierabend am Freitagabend und schicken auch Sie sehr gerne ins Wochenende und zwar mit einem Tatort.
Oh ja, und da ermitteln heute die Stuttgarter Kommissare.
Noch einen schönen Abend und bis morgen so kurz nach 11:30. Bisschen spät, aber wir würden uns freuen. Tschüss.
Tschüss.